Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich liebe Makler. Leute, ihr wisst, dass Social Media, die Online- und die digitalen Medien heutzutage eine riesen Rolle bei uns in der Branche spielen. Das war aber nicht immer so. Und wie das früher war, wie sich das entwickelt hat und was man heute aus diesen ganzen Geschichten machen kann, insbesondere wenn man jetzt zum Beispiel Mitarbeiter sucht oder sich einfach eine eigene Social Brand aufbauen kann oder möchte, dafür habe ich heute wieder einen Gast in den Podcast eingeladen, der zumindest auf den sozialen Medien bekannt ist wie ein bunter Hund. Mit über 40.000 Kontakten auf Facebook, Xing und LinkedIn hat er, glaube ich, bewiesen, dass er das Social Media Game drauf hat. Und das Spannende ist, er ist schon seit Jahrzehnten in der Branche. Also es ist jetzt kein Jungspund, der jetzt irgendwie kurz gelernt hat, wie man auf Social Media irgendwelche Posts macht, sondern der hat die ganze Entwicklung von der Entstehung des Internets bis hin zur Entstehung des Social Media komplett mitverfolgt und hat sich direkt eingelebt. Ich denke, das war genug der einleitenden Worte. Herzlich willkommen, Hans Stoip.
Ja, hallo Ruslan, danke für die Einladung und für die sehr außergewöhnliche Ankündigung. Sowas habe ich, glaube ich, vorher in einem anderen Podcast auch noch nicht gehört.
Naja, man muss sich ja irgendwo von den anderen abheben. Ich habe immer wieder mal gehört von unterschiedlichen Coaches, du musst nicht besser sein, sondern anders, um vorwärts zu kommen. Ja. Ich glaube, das machst du auch ganz gut vor, wenn man deinen Social-Media-Auftritt verfolgt und vor allem das, was du bisher geleistet hast. Dazu werden wir vielleicht auch später nochmal kommen. Sei doch so lieb, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich, über deine Person, dass die Zuhörer hier so ein Feeling dazu bekommen, mit wem wir überhaupt sprechen und ja, was für eine Referenz du in diesen Bereichen, die wir gerade angegeben haben, eigentlich hast.
Ja, wie du ja gerade schon netterweise gesagt hast, bin ich seit Jahrzehnten unterwegs. Also ich bin schon 120 Jahre alt, nein, nicht so ganz. Also aber das Schöne ist, es gibt ja so das Durchschnittsalter angeblich in der Versicherungsbranche, zumindest im Vertrieb ist es so ungefähr 55, 56 und da passe ich halt genau rein. Ich weiß, ich sehe noch aus wie Anfang 40, aber okay. So. Das heißt, ich habe mal Versicherungskaufmann gelernt vor 10.000 Jahren in einer Mehrfachgeneralagentur und das war damals so, heute heißt es die Bayerische, früher die Bayerische Beamtenversicherung hieß das noch damals, also da hört man auch, wie alt das ist, die Bayerische Beamtenversicherung und heute ist das also ein bisschen moderner. Ja, also da habe ich mal vor, wie gesagt, 10.000 Jahren gelernt, Versicherungskaufmann, direkt in der Agentur, im Vertrieb. Dann habe ich danach, war ich 2 Jahre beim Deutschen Ring im Außendienst. In derselben Zeit habe ich noch sehr viel Musik gemacht, wollte mal Rockstar werden. Wie man sieht, das hat nicht geklappt. Das heißt, ich bin trotzdem, muss ich überlegen, entweder abends beim Kunden oder abends im Probenraum. Und dann habe ich mich entschieden, in den Vertriebsinnendienst zu wechseln. Und das war damals Großraum Allianzversicherung, sag ich mal, waren die Magdeburger Versicherung, so hieß dieser Laden, war im Westen zwar, klingt so nach Osten, aber war im Westen und ist dann irgendwann fusioniert mit der Allianz, also ich sag mal so Großraum Allianz, war ich so 19 Jahre im Vertriebsinnendienst und dann bin ich Ende 2010 raus, habe den eigenen Stellenmarkt gegründet, also sowas wie Stepstone für die Versicherungsbranche. Und damals ging es auch mit den sozialen Medien los, wie du so schön sagst, ich habe die Beginne des Internets, das klingt so nach, ja, für euch jungen Leute klingt das irgendwie so Beginn des Internets, oh, der muss ja nicht schon 200 Jahre alt sein, aber das stimmt, ich habe noch Zeiten erlebt, da gab es kein Handy, da gab es kein Internet, da gab es alles nicht. Und in der Zeit habe ich auch mal Versicherung verkauft und das läuft heute eben auch ganz anders. Und es läuft heute viel spannender, denke ich, und es gibt viel mehr Möglichkeiten für Leute, als wir das damals vielleicht hatten, also aus meiner Sicht, aber ich denke, da kommen wir auch noch drauf.
Ja, definitiv. Also die spannendste Geschichte an dieser Sache finde ich ja, dass du das Ganze, wie gesagt, nicht nur theoretisch weißt, weil ich zum Beispiel weiß das noch vom Hörensagen, dass man irgendwann mal früher noch Anträge von Hand ausgefüllt hat. Ich kenne ja nichts anderes mehr außer dem digitalen Antrag, ne? Und diese Entwicklung, die du dort ja auch im Vorfeld zu diesem Podcast auch schon mal beschrieben hast, die finde ich mega, weil man muss sich ja mal vorstellen, viele, viele Leute in dieser Branche heutzutage, gerade wenn sie jetzt noch jung sind und vor ein paar Jahren eingestiegen sind, die sind mit dieser Thematik, mit dem Internet, mit der Online-Beratung, spätestens jetzt seit 2 Jahren, seit Covid da ist, irgendwie vertraut. Ne? Zumindest die junge Generation. Auf der anderen Seite habe ich ja manchmal das Gefühl, dass es bei vielen Leuten, obwohl die Mittel da sind, irgendwie noch eine Blockade gibt, weil viele Vertriebe und Vermittler aus meiner Sicht noch so ein bisschen mit den Mitteln aus den 80er und 90er Jahren arbeiten. Der einzige Unterschied ist halt, dass wir heute ein Telefon haben, was nicht an einem Kabel hängt. Und genau, das ist so mehr oder weniger der Mix in der Branche, den wir hier haben. Und was ich für diesen Podcast insbesondere cool fände, ist, wenn du so ein bisschen aus deiner Erfahrung beschreibst, wie sich das Ganze entwickelt hat, welche Chancen du heute siehst in der Mitarbeitergewinnung, da werden wir sicherlich auch nochmal dazu kommen. Und vor allem, wie man die Medien, die neuen heutzutage, die Social Media, für sich nutzen kann, um das eigene Unternehmen aufzubauen oder vielleicht einen anderen Karriereweg für sich zu finden.
Also bei solchen Geschichten erzähle ich normalerweise, fange ich wirklich noch früher an eigentlich. Das kann ich gerne mal erzählen. Also, ist vielleicht auch für die Jungen unter euch interessant. Ich gehe jetzt mal in die 50er Jahre zurück, also 1950. So damals gab es ja, wie gesagt, hatten die meisten Leute kein Telefon und Versicherungsleute sind sozusagen grundsätzlich zu den Leuten hingefahren und haben auch einmal im Monat die Prämie einkassiert. Damals hieß die heutige Bestandspflegeprovision, hieß damals Inkassoprovision. Das heißt also, die Vermittler sind ihren Bestand abgefahren und haben die Kohle bar einkassiert, haben dann das Zeug an den Versicherer überwiesen und ihre Inkassoprovision einbehalten. So lief das technisch. Das heißt also, der Nebeneffekt war natürlich, dass wenn du zu Familie Müller gefahren bist, du wusstest immer genau, ja, der Hund ist gestorben und die Oma ist auch gestorben und die Uschi ist irgendwie schwanger seit 4 Wochen. Das heißt, du hast alles mitbekommen, was da los war. Du konntest also jedes Mal auch sagen, hör mal, ich glaube, da müssen wir mal kurz drüber sprechen, irgendwie, jetzt habt ihr einen zweiten Hund oder ihr seid umgezogen oder weiß ja gar nicht was. Also du warst sozusagen ganz nah an den Kunden. So, dann kam, und jetzt von wegen technologische Entwicklung in der Branche, die einschneidendste technologische Entwicklung ist aus meiner Sicht nicht das Internet, das ist vielleicht dann Nummer 2, aber ist das Girokonto. Plötzlich gab es in den 60er Jahren das sogenannte Girokonto, das heißt, der Geldfluss war nicht mehr bar, sondern digital. Das heißt also, die Versicherer haben die Kohle eingezogen über eine Altersermächtigung und dann wurden alle, die Vermittler mussten nicht mehr hinfahren zum Kunden. Das hatte den Vorteil natürlich, dass die Kohle nicht verschwunden ist zwischendurch. Und dann wurden die Verträge geändert. Und dann hieß plötzlich die Inkassoprovision, hieß dann plötzlich Bestandspflegeprovision. Wurden die Verträge neu organisiert. Aber das Lustige ist, die Bestandspflege hat eigentlich abgenommen, weil man da gar nicht mehr beim Kunden war. Das heißt, eigentlich hätte die Bestandspflegeprovision früher so heißen müssen und die Inkassoprovision anschließend, aber egal. Das heißt, der Kontakt zum Kunden nahm ab. Aber es war natürlich immer noch so, weil das Telefon war noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, wenn der Kunde was hatte, kam der ins Büro oder man ist dann selber dahin gefahren, hat das geregelt und fertig. So, dann kam irgendwann das Telefon, also Festnetztelefon, und alle hatten dann in den 70er Jahren irgendwann auch ein Festnetztelefon. Das heißt also, da war es noch weniger wichtig, dass man sich persönlich sah. Dann kam in den 80er Jahren das Fax, da war die Gewerbekunden auch noch weiter weg. So, das heißt, wir haben innerhalb dieser Zeit den Kontakt zu den Kunden aus meiner Sicht so ein bisschen verloren. Dann kam irgendwann das Internet, dann gab es plötzlich die E-Mail, die sich dann langsam verbreitet und dann kamen irgendwann die sozialen Medien, mache jetzt einen großen Sprung, da war 2007 war das iPhone sozusagen, also das war definitiv ein großer Einschnitt. Und da ging es halt auch natürlich los mit der Verbreitung der sozialen Medien. Und jetzt kommt eben das Spannende, und das habe ich halt damals alles eben so mitbekommen. Heute weißt du nicht, wie 1950, wusstest du nach 4 Wochen ungefähr, wenn die Uschi schwanger war. Heute weißt du das nach 4 Minuten. Heute pinkelt die Uschi auf den Schwangerschaftstest, wartet 4 Minuten, sieht, oh, ist schwanger, macht ein Foto, postet das Ding auf Instagram, Facebook, weiß der Geier, wo man sowas posten kann. So. Wenn ich das bei einem Vortrag erzähle, lachen die immer alle. Das war vor Jahren. Dann habe ich ein Foto von einer, ich glaube, einer amerikanischen Schauspielerin, die nämlich genau das vor Jahren schon gemacht hat. Und das heißt, also, was ich sagen will mit dieser langen Geschichte, aber um das zu sehen, wie sich das entwickelt hat, wir sind heute wieder da, wo wir 1950 eigentlich waren, dass wir wieder ganz nah beim Kunden sind. Weil wir eben sehen in sozialen Medien ja nicht nur, welche Pizza er gegessen hat, sondern auch, wenn die Oma gestorben ist, dann wird getrauert. Und wenn der Hund gestorben ist, wenn neuer Hund dazukommt. Also wir sehen diese ganzen Geschichten, die passieren. Und wir müssen noch nicht mal hinfahren zum Kunden, um das zu sehen. Sondern du kannst halt im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Klo sitzen morgens und sehen, was sozusagen in deinem Kundenbestand passiert. Und Ich habe mit damals mit dem, so um die 2000, war das 2012, 13 rum, mit dem Matthias Schlappmeier, das ist ein DIVK-Vertreter in Bad Oeynhausen, damals gesprochen, und der sagte, ja, Facebook, ich mache überwiegend mein Geschäft über Facebook, also damals schon. Ich treibe mich da in irgendwelchen Gruppen rum, so bei uns hier in der Region von Bad Oeynhausen, und helfe da einfach mal so aus. Und da geht es nicht nur um Versicherungsgedöns, sondern auch mal, also der positioniert sich halt so als Ansprechpartner in der Region. Und das ist auch schon Jahre her. Also der ist jetzt auch nicht mehr unter 30, muss man so zu sagen. Aber das waren so die ersten, mit denen ich da auch gesehen habe, ah, das funktioniert. Dass man halt online sozusagen den Kontakt herstellt und dann plötzlich Anfragen bekommt aus dem Internet, in Anführungszeichen.
Definitiv. Also was ich jetzt hier halt ganz, ganz spannend finde, ist dieser Bogen von ganz nah am Kunden früher und ganz nah am Kunden heute. Ich würde das Ganze vielmehr so definieren, dass man heute ganz nah am Kunden sein kann, wenn man es zulässt. Weil ich kenne super, super viele Vermittler, auch in der jungen Generation, die dann irgendwie das Böse und den Teufel in den sozialen Medien sehen. Also es ist, glaube ich, irgendwie kein Wunder, wenn man sich irgendwie auf Netflix das Social Media Dilemma anschaut oder so, dann ist es relativ einfach. Aber die Chance noch nicht sehen. Und allem voran, was ich hier auch sehe, ist, früher war man, wie du schon gesagt hast, als Vermittler nah am Kunden, aber das kann man auch umdrehen. Der Kunde war auch nah am Vermittler. Und heute geht es, glaube ich, sogar noch viel, viel besser. Wenn man jetzt aktiv auf Social Media ist, so wie du und ich es jetzt sind, dann kriegen die Kunden ja mit, was man so tut, wie man so drauf ist. Dann kann man dort auch ganz, ganz anders Vertrauen bilden und dadurch natürlich auch Anfragen generieren. Ja, das muss man jetzt natürlich irgendwo gucken, wo so die linke, rechte Grenze ist, was noch okay ist und was nicht, weil viele Leute sind über Social Media auch aus meiner Sicht recht penetrant und aufdringlich und nutzen das Ganze nicht so, wie man das nutzen sollte oder könnte. Aber ich glaube, das sind für jeden von uns, gerade in unserer Branche, durch die ganze Digitalisierung mega Chancen drin, die halt zu wenig Leute aus meiner Sicht immer noch nutzen.
Also man muss... Ich treibe mich zum Beispiel gerne mit den, gut, jetzt sicherlich nur, weil ich Nachwuchs natürlich auch irgendwie suchen muss, junge Leute sozusagen, sondern ich mag es gerne, mit den jungen Leuten in der Branche zusammen zu sein, so wie jetzt mit dir. Weil das Schöne ist ja, weißt du, die alten Säcke in der Branche sagen dann oft, ja, was will mir der junge Spund erzählen, weißt du, der soll erstmal grün werden, das Grüne hinter den Ohren wegkriegen und so weiter. Ich bin seit 30 Jahren in der Branche, du kannst mir gar nichts erzählen. So, das ist natürlich völliger Quatsch. So, das heißt also, du machst Dinge völlig anders als andere. Vielleicht macht Basti Kunkel Dinge auch noch anders oder Patrick Hamacher macht Dinge auch noch irgendwie anders. So, mich interessiert, wie macht ihr das? Warum entscheidet sich jemand mit Anfang, Mitte 20 im Jahr 2022 irgendwie dazu, in die Versicherungsbranche reinzugehen? Wo wir früher alle gesagt haben, ja, also wenn du nichts, also wenn dich überhaupt gar keiner haben will, dann gehst du zur Versicherung, da kriegst du schon irgendwie einen Job oder so. Aber die jungen Leute entscheiden sich dafür und sagen, nee, habe ich Bock drauf. Und das finde ich halt spannend. Also bei mir ist zum Beispiel auch so, ja, sprich.
Ja, ja, der Punkt an dieser Sache möchte ich natürlich anknüpfen. Also ich habe hier zwei Ansichten. Die eine Ansicht ist, und da bin ich fest davon überzeugt, ist, dass wir in einer deutlich überalterten Branche arbeiten. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wie du es auch schon gesagt hast, durchschnittlicher Vermittler liegt irgendwo zwischen 50 und 60 und es wird nicht mehr lange dauern, bis auch er irgendwann seinen eigenen Ruhestand antritt und hinterlässt halt gigantische Kundenbestände. Auf der anderen Seite haben wir so dieses Dilemma, dass der Beruf des Versicherungsmaklers oder des Finanzberaters jetzt nicht unbedingt das höchste Ansehen in der Gesellschaft genießt. So habe ich das schon mitbekommen, seit ich in die Branche reingekommen bin. Und du hast ja auch schon gesagt, das war ja früher schon so, dass man da gesagt hat, so ja, wer nichts wird, wird, wird. Und ist ihm auch das nicht gelungen, der macht was für eine Versicherung. Ne? Solche Dinge. Da stelle ich mir persönlich die Frage, okay, erstens, woher kommt das denn, dass die Branche so einen schlechten Ruf hat? Da hast du vielleicht einen Erfahrungsbericht, den wir so jetzt hier noch nicht haben. Und der zweite Punkt ist, aus meiner Sicht, wie es dazu kommt, dass junge Leute in die Branche gehen, da bin ich fest davon überzeugt, dass es zwei Gründe gibt. Also es ist einerseits Vorbilder, natürlich ein Basti Kunkel mit seiner Reichweite auf seinen sozialen Medien, wenn man die kombiniert mit über 1 Million Menschen, lockerst. Also Vorbilder auf jeden Fall. Und das muss ich jetzt natürlich als Credit geben, das machen die super gut, Strukturvertriebe. Die holen junge Leute in die Branche wie, fast schon wie am Fließband, würde ich sagen. Das war ja auch mein Einstieg in die Branche. Weshalb ich da sagen muss, diese beiden Quellen sehe ich als Einstieg in die Branche. Vielleicht hast du da nochmal eine andere Einsicht.
Also ich bin auch keiner, der sozusagen pauschal eben so Strukturvertriebsbashing macht. Also ich denke, alle Vertriebswege, die Ausschließlichkeit, die Strukturvertriebe, die auch Ausschließlichkeit sind, und die Makler sozusagen haben alle ihre Berechtigung und es gibt alle ihre Geschäftsmodelle. Also auch ein DVAG, Vermögensberater, das ist ein bestimmtes Geschäftsmodell, das seine Berechtigung hat. Und dafür werde ich natürlich jetzt von dem anderen Zuhörer mental wieder mal gesteinigt, aber das ist auch, muss ja durch, sehe ich halt so, weil genau das, was du sagst, also die schaffen es irgendwie, zumindest Leute, junge Leute in die Branche zu holen. Man kann natürlich darüber streiten, wie das funktioniert und so weiter, aber das wäre jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber junge Leute reinzukriegen in die Branche, genau bei dem Ruf halt, ich meine, der Ruf, warum ist der Ruf schlecht? Der Ruf ist schlecht, weil natürlich ein paar Leute immer wieder Scheiße gebaut haben, das muss man einfach mal so sagen, und dass dann natürlich die Medien sich darauf stürzen und das aufpusten. So, ich will jetzt nicht sagen, MEG, das musste man aufpusten, die haben sich selbst aufgepustet, und das war natürlich wirklich branchenprägend, das muss man mal so sagen. Ich habe das damals live mitbekommen bei der APK, bei der Allianz für Waren und Krankenversicherung, habe ich halt im Sondervertrieb gearbeitet, also wir haben die MEG betreut und haben das ja alles gesehen, was da abging. Und aber auch Herr Göker war ein junger Spund, der sozusagen angefangen hat. Der hätte ja auch sagen können, ich mache eben was anderes, aber nein, der ist ja auch in die Versicherungsbranche gegangen und hat gesagt, ich will einen eigenen Laden aufbauen und so weiter. Der hatte ja Ambitionen und Ziele und also wie die jungen Leute halt heute auch. Aus meiner Sicht ist es so, dass halt gerade die Medien, wissen wir ja auch, wenn du eine schlechte Nachricht hast, die kannst du schön verkaufen. Also wenn irgendwie da irgendein Mist passiert in der Versicherungsbranche, dann kommt halt Herr Tenhagen und macht da eben einen kleinen schönen Fernsehbeitrag draus. Und dann regen sich wieder alle tierisch auf. Jetzt haben wir noch einen Böhmermann, der auch seine Reichweite nutzt, um da drauf zu kloppen und so weiter. Das heißt also, um schlechte Nachrichten müssen wir uns nicht kümmern in der Branche. Das können wir den anderen in aller Ruhe überlassen. Unsere Aufgabe ist es, für die guten Nachrichten zu sorgen. Und das predige ich seit 100.000 Jahren, aber kaum einer macht es. Das heißt also, in jedem Versicherungsbestand passieren Schäden. So. Und wenn diese Schäden passieren und reguliert werden, und wenn ich Vermittler draußen wäre, ich würde jeden regulierten Schaden viermal über meine sozialen Medien rausballern. Ich würde sagen, geil, der Meier hat eben, die Halle ist ihm abgebrannt, der musste 3 Monate den Laden schließen, bis er wieder aufgebaut wurde. Wir haben ihm die Bude bezahlt, wir haben die Betriebsunterbrechung, der hat also die Mitarbeiter. Und du kannst da Sachen rausmachen, selbst wenn es nur eine Brille ist, weil Oma Erna sich da draufgesetzt hat. Ja, dann macht man mit Oma Erna, wenn sie das erlaubt, vielleicht sogar ein Foto. Und das ist doch witzig. Also ich verstehe nicht, dass nicht jeder Vermittler jede Woche wenigstens 1, 2 oder 3 Schadengeschichten sozusagen rausmacht. Die kann man natürlich auch vernünftig aufarbeiten, da muss man vielleicht noch ein bisschen schreiben können. So, macht kein Mensch. Verstehe ich nicht.
Weißt du warum?
Nee, kann ich.
Ich weiß nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass insbesondere in der älteren Generation, aber auch bei den jungen Leuten ganz stark vertreten, eine gewisse Hürde im Kopf ist, sich in den sozialen Medien zu zeigen. Egal, ob es jetzt eine präsent über einen Post ist oder vielleicht sogar das eigene Gesicht in die Kamera halten. Ich glaube, die Leute haben dann ein Problem damit. Auch mit der Begründung, was denken denn die anderen von mir? Na, wenn ich jetzt hier anfange, begebe ich mich auf diese Ebene. Also es gibt ja super, super viele Leute, und da hast du sicherlich auch schon deine Erfahrung gemacht, die einfach nicht wollen, dass man sie sieht. Auf der einen Seite ist es irgendwie ein Paradox, und auf der anderen Seite wollen sie Geschäft machen, wollen Bekanntheit, aber auf der anderen Seite wollen sie sich nicht zeigen. Und ich glaube, das ist ein riesiger Grund, warum die Leute sich nicht auf Social Media trauen. Es gibt ja sicherlich einen Grund dafür, warum man die Namen, die auf Social Media präsent sind in unserer Branche, mehr oder minder an einer Hand abzählen kann, vielleicht an zwei. Also das ist Kunkel, das ist Haarmacher, das ist Thomas von Finanzfluss. Und vielleicht noch ein paar andere, die mir da jetzt anfallen würden, wenn wir mal drüber nachdenken. Soll jetzt aber keine Podcast-Episode über die werden, sondern grundsätzlich, es ist sehr viel Potenzial da, wie du es gesagt hast. Wenn jeder seine Erfolgsstories teilen würde, dann würde die Branche, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit einen Wandel in der Wahrnehmung bekommen. Aber die Leute trauen sich nicht. Das ist meine feste Überzeugung. Wie siehst du das?
Also ich glaube schon, dass du da teilweise recht hast, dass die Leute, dass der eine oder andere sich nicht traut. Aber es sind ja trotzdem viele, also viel mehr, als man sozusagen wirklich öffentlich sieht, in den sozialen Medien unterwegs, auch an Vermittler. Also ich meine, die Zeit ist ja auch vorbei, wo man irgendwie sagt, ja, Facebook, Instagram, das ist für kleine Kinder und das ist ja alles nicht. Ich hatte mal einen Kunden vor Jahren, weil ich arbeite ja auch mit Facebook und Instagram-Anzeigen für die Stellenanzeigen, weil da hast du aber die beste Reichweite. Vor Jahren, der sagte mir, und das war ein Großmakler, der sagte mir, Naja, also ich glaube, es mit Facebook und Instagram ist so, wir wollen eher so eine ernsthafte Personalsuche machen. Also, wo, und weißt du, damals habe ich vielleicht, habe ich da noch eine Grundsatzdiskussion geführt. Du musst leider auch heute noch, also 20 Jahre nach dem Internet, in Anführungszeichen, mit den alten Säcken Grundsatzdiskussionen führen. Und das mache ich halt nicht mehr. Wenn ich merke, ein Kunde von mir hat keinen Bock auf Facebook und Instagram, oder ich muss dann dem das erst erklären, sage ich, komm, hat's erledigt, ruf einen anderen an, mach selber, oder ich weiß nicht, wie irgendwie, oder lerne mal Internet, und dann rufe ich in einem halben Jahr wieder an, wenn du, und so weiter. So, das ist sicherlich auch ein Problem. Das sieht man, das hat auch was mit Bildung und Weiterbildung zu tun. Also, wenn ich sehe, wie viele Leute am 12. Dezember sagen, ich brauche noch 15 Weiterbildungsstunden, wie kann ich die jetzt möglichst schnell irgendwie noch auf mein Konto kriegen? Dann denke ich immer, Alter, du hast ein Jahr lang Zeit, dich weiterzubilden und so weiter, was ja auch einen kleinen Sinn macht. Und nein, also auch dieses, einfach sich weiterzubilden, also zum Beispiel sich mal die Frage zu stellen, und das kann man machen, das mache ich gerade zum Beispiel auch für meinen Laden, wenn ich meinen Laden dicht machen würde. Also ich würde meine Webseite löschen, alles wäre weg, irgendwie, keine Ahnung, so jetzt so, ja. Wie würde ich jetzt neu anfangen? Mit dem, was ich jetzt weiß, mit dem, was auch möglich ist, vielleicht muss ich mir auch mal Beratung einkaufen. Das ist ja bei manchen Leuten auch halt ein Problem. Coach ist alles scheiße und muss irgendwie Geld bezahlen und so. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ich sag mal, sprechen wir es aus, Vladi Simonov, der natürlich, klar, sich einen gewissen Ruf erarbeitet hat in der Branche, ob das nur bei dem einen Bus oder anders ist, nur der Typ weiß, was er halt macht. Weißt du, und wenn ich dann, klar, mir muss natürlich gefallen, wie der arbeitet, aber er kommt aus der Branche, er hat selbst sozusagen Dreck gefressen, das muss man mal so sagen. Und er sagt das ja auch selbst. Er sagt ja von sich, ich bin der schlechteste Verkäufer der Welt. Und deswegen habe ich auch keinen Erfolg gehabt. Dann habe ich immer überlegt, ja, wie kann man das denn anders machen? Also er hat sich die Frage gestellt, wie würde ich das heute machen, wenn ich heute neu anfangen würde, / müsste und so weiter. So, und dann landest du halt eben ganz schnell bei diesen US-amerikanischen Marketingstrategien und so weiter, die dann halt 5 Jahre später auch hier hinschwappen. Und das sieht man ja auch. Also ich meine, ich bin da seitdem es das Internet gibt, beobachte ich die halt auch, nicht erst seit 3 Jahren. Das heißt, ich sehe auch, wenn halt die jungen Coaches oder so irgendwelche Sachen machen, weil, war 2 Jahre bei Frank Kern sozusagen in der Ausbildung, oder der hat irgendwie dies und jenes gemacht. Da gibt es also bestimmte Leute, die man sich angucken kann. Und das ist halt eben die Frage zu sagen, was, also für die alten Leute sozusagen zu sagen, was würde ich heute machen, wenn ich ganz neu anfangen würde? Da sind wir sehr schnell bei Digitalisierung, aber wir sind eben auch bei Storytelling in den sozialen Medien. Und wie du vorhin schon gesagt hast, das Geile ist ja nicht nur, ich weiß, was Uschi sozusagen macht den ganzen Tag, sondern irgendjemand, der mich nicht kennt, sieht mich ja auch. Also das heute, wie gesagt, heute ein Telefonat gehabt, das gestern von jemandem angekündigt wurde. Gestern rief jemand an, den ich nicht persönlich kenne. Der sagte zu mir, Hans, ich kenne dich seit 100 Jahren aus den sozialen Medien. Wahrscheinlich kennen wir uns nicht persönlich, aber ich habe da mit jemandem gesprochen. Darf ich deine Telefonnummer mal weitergeben? Und der ruft dich dann morgen an. So, der hat mich eben vor einer Stunde angerufen und gesagt, ja, der und der hat mir gesagt, so läuft das. Das heißt, ich kannte beide nicht. Beide haben mich angerufen und mit dem einen mache ich nächste Woche ein Job-Interview.
Ja. Und weil du Vladi angesprochen hast, Vladi Simonov, der hatte irgendwo, ich weiß nicht, ob er es gesagt oder gepostet hatte, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber das ist mir im Kopf hängen geblieben. Alle deine Probleme, beziehungsweise alle Lösungen für deine Probleme, Verkauf, Vertrieb, Prozesse, Marketing, die wurden alle schon vor Jahrzehnten von anderen Leuten gelöst. Also statt zu versuchen, selbst drauf zu kommen, wie es funktioniert, kauf dir das Wissen einfach ein. So, das wäre der einfachste Weg zum Thema Coaching, was du ja gesagt hast. Und das ist ja auch mehr oder weniger das, was du anbietest. Und nicht zuletzt auch im Bereich Content-Marketing. Ne? Also ja gesagt, dass man hat ja heutzutage super viele Möglichkeiten, sich im Internet zu zeigen. Und solche Geschichten, solche Verkettungen, wie du sie gerade eben genannt hast, dass der eine dich empfiehlt, obwohl er dich gar nicht persönlich kennt, und der andere dann anruft und daraus Geschäft entsteht, das funktioniert ja auch nur, wenn man sich gewissermaßen durch die sozialen Medien bewegt. Und du machst es ja speziell über Content-Marketing, ne?
Ich sag mal so, also ich glaube, die wichtigste Kompetenz, die alle Geschäftsleute brauchen, egal ob in unserer Branche oder in einer anderen Branche, ist, du musst schreiben können. So, das klingt jetzt irgendwie komisch, und damit meine ich natürlich auch nicht Rechtschreibung und Kommasetzung, so, das ist vielleicht auch ganz gut, aber du musst halt eben schreiben können, Texte schreiben können. Das heißt, also deswegen ist auch ein großer Bestandteil meiner Dienstleistung, ist ja die sogenannte Jobstory. Das heißt, da quetsche ich den Kollegen, über den wir gerade gesprochen haben, den quetsche ich dann nächste Woche mal 1 Stunde am Telefon aus. Und dann setze ich mich halt hin und schreibe dann eine vernünftige Stellenbeschreibung, weil er selber das nicht kann oder nicht will, auch nicht muss. Weißt, dafür gibt es so Typen wie mich. Ich sitze dafür nicht beim Kunden. Ich kann keine BAV verkaufen oder erklären. Könnte ich vielleicht noch, aber das ist halt nicht mein Job. Weißt du, wenn ich eine BAV brauche oder jetzt, ich habe ja gesagt, ich bin auch an dem Punkt, an dem ich meinen Laden rummodle. Das heißt, also zur Zeit bin ich dabei, also mein komplettes Geschäft in Soho reinzupacken. Das ist so ein CRM-System, Marketing-System und so weiter. Und außerdem bin ich gerade mal wieder dabei, so alle 3-4 Jahre kotzt mich meine Webseite an. Da sage ich, komm, müssen wir neu machen. Und dann glücklicherweise kam mir da mein Webmaster zuvor und hat gesagt, wie wär's, wollen wir das mal? So, das heißt also, das wird mich jetzt 5-stellig kosten, natürlich, diese ganzen Dinge zu machen, weil ist natürlich auch klar, ich setze mich nicht am Wochenende hin und mache diese ganze Soho-Scheiße da alleine. Also, er müsste sich ja bescheuert sein. Das heißt also, es gibt in der Welt Leute, rufe ich Ulf Papke an, ich sage, Ulf, du nutzt Soho, erzähl mir doch mal, wen ich anrufen soll, der mir dabei helfen kann. Und wenn Ulf mir einen Namen nennt, dann ist das gesetzt. So, dann rufe ich den an, habe ich dann gemacht, jetzt arbeite ich mit denen zusammen und so weiter. So, das heißt also, natürlich hole ich mir auch Sachen rein. So, wir waren mal Thema Content Marketing, fällt mir gerade so auf. Also Content Marketing, wieder, wenn man heute sozusagen anfangen würde mit Content Marketing, was würde ich machen? Ich kann dir ganz klipp und klar sagen, was ich machen würde. Ich würde mir angucken, was die Kugel macht und würde das selber machen. Ich würde es adaptieren. Nicht kopieren, das bringt gar nichts, aber zu gucken, wie er diese Geschichten macht. Und er hatte, ich weiß nicht, ob das bei dir im Podcast war oder bei, ich habe da auch den Überblick verloren über die ganzen Podcasts, die wir momentan haben, sondern das, was ja auch ein Teil von Content Marketing ist, womit wir auch beim Stichwort Content Flut ganz nebenbei sind. Also ich meine, das ist ja ein Thema, könnte man ganz Wochenende drüber quatschen. Aber das heißt also, sich anzugucken, wie macht Basti das, auch sich anzuhören, wenn er erzählt, wie er überhaupt dahin gekommen ist, warum er das überhaupt gemacht hat, dass er eigentlich an einem Punkt mal war, wo er schon fast aus der Branche raus war und. Wenn man diese Geschichten alle sich mal anhört und dann allerdings auch natürlich weiß, es ist schweineviel Arbeit. Also er nutzt ja, macht ja sehr wenig zum Beispiel Facebook-Werbung. Ich gehe ja eher den anderen Weg. Ich sage, okay, ich mache einmal Content, dann haue ich den halt raus und bis es der Letzte auch gesehen hat. Und Basti macht halt immer neuen Content und macht es eher organisch. Also ich denke so, der goldene Mittelweg daraus ist sicherlich das, was man machen muss. Aber letztendlich zu sehen oder einfach im Jahr 2022 zu merken, Videos, kurze Videos sind das Ding, um halt schnell draußen bekannt zu werden, auch zu zeigen, was man drauf hat. Ich sage immer, alle kennen diesen Kürzel ROI für Return on Investment. Ich sage immer, ich habe eine andere sozusagen Ausschreibung dafür, weil das R steht für mich für Relevanz. Das heißt, ich muss natürlich Content raushauen, der auch irgendwie
interessant ist für jemanden. Bitte? Ein Content, der interessant ist. Ne? Also nicht nur relevant, sondern auch interessant. Also ich finde persönlich nichts schlimmer als super informativen Content, der einen super Mehrwert liefert, der halt aber echt langweilig ist. Ne?
Oh, also ja, genau. Aber wichtig ist, dass es relevant ist. Weil es muss relevant sein. Es muss dann, also ROI relevant, O ist Omnipräsenz. Das ist ja das, was ich mache. Ich nerv halt die ganze Versicherungsbranche jeden Tag an 4, 5 Orten mit meinen 3 bis 5 Posts und so weiter. Aber deswegen habe ich auch die 41.000 besten Freunde auf Xing und LinkedIn. Und das I steht für Intimität. Das heißt also, dass man auch ein bisschen persönlich sozusagen Persönlichkeit rüberbringt. Ich sag mal, wenn irgendwelche Sachen vielleicht auch passieren, mal warten. Bei mir ist sich vielleicht auch diese Baking-Enten-Geschichte, die ja irgendwie zu so einem Selbstläufer geworden ist, obwohl das überhaupt gar nicht geplant war. So, es gibt auch genug Leute, die sagen, na, Stolz, eigentlich postest du ja auch immer nur irgendwelche komischen Sprüche und irgendeinen Kram und so weiter. Ja, das stimmt. Und meine Instagram-Strategie, die ist sicherlich auch nicht vorhanden, sozusagen. Aber ich weiß das halt. Ich gehe einfach auf Omnipräsenz und fertig. Aber ich weiß natürlich auch, und das wird auch eine Sache sein, die im Laufe des Jahres werde ich mir, also wenn diese beiden anderen Sachen da durch sind, und dann werde ich auch meine Content-Strategie nochmal oder überhaupt auf Facebook, auf Instagram eine erarbeiten sozusagen. Aber das ist halt eben dieses ständige Ding, also dieses Lernbereitschaft. Weißt du, die Kunden von mir sagen immer, ja, wenn ich Mitarbeiter suche, die müssen alle lernbereit sein, lernbereit sein, lernbereit. Ja, selber sind sie es aber oft nicht. Und das ist halt das Problem.
Irgendwo finde ich das auch wichtig, schon im Stichwort Integrität das Ganze abzustempeln, weil gerade wie du so gesagt hast, egal Vermittler, Makler, Vertriebler oder Arbeitgeber, ja, viele haben oft ein Selbstbild, welches sie nach außen präsentieren, was sie gar nicht einhalten können. Ja, bei Strukturvertrieben fällt mir oft die Bezeichnung an, die Anwälte unserer Kunden und der Finanz-TÜV für dich und was weiß ich nicht was. Habe ich alles schon gehört. Ja, letztlich wird dann halt nicht immer, aber regelmäßig einfach nur das eigene Zeug verkauft hinter den Mantel dieser Begrifflichkeiten. Und da fehlt irgendwo die Integrität. Genauso wie du es bei den Arbeitgebern gesagt hast. Ne? Selbst von den eigenen Mitarbeitern erwarten, dass sie unbedingt lernbereit sind, aber selbst komplett lernresistent zu sein, das passt irgendwo nicht zusammen. Und da wird es auch schwierig, glaube ich, Erfolg zu haben, egal auf welchem Weg. Oder wie siehst du das?
Ja, also Lernbereitschaft ist einfach schon deswegen also die Top-Skill, die man sozusagen haben muss, also die Top-Eigenschaft, die man mitbringen muss als Unternehmer und auch als Mitarbeiter, weil wir eben das Nachwuchsproblem haben. Das heißt, wir kriegen nicht genug Leute rein. Wir müssen also die Leute, die wir haben, besser ausbilden. Und es gab einen sehr schönen Bericht von McKinsey im letzten Jahr über das sogenannte Apprenticeship. Das ist so, gibt es bei uns, wie kann man so ein bisschen das wurde übersetzt mit diese Lehrausbildung, sozusagen, die wir im Deutschen haben, aber das trifft es nicht so ganz. Apprenticeship läuft eigentlich eher so, dass man innerhalb des Unternehmens halt sich gegenseitig sozusagen weiterbildet. Also hat was mit Mentoren vielleicht auch zu tun und ich sag mal, die Amis haben ja auch nicht diese schöne zweistufige Ausbildung, die wir haben, mit Schule und Praxis sozusagen, Berufsausbildung, das gibt's da alles nicht. Das heißt, da werden Leute von der Straße geholt und müssen dann irgendwie eingearbeitet werden. Und McKinsey sprach eben dann, war klar, dieser Fachkräftemangel und so weiter ist ein weltweites Problem und branchenübergreifend. Und die haben in einem sehr langen Artikel das sehr gut beschrieben, wie sie glauben, dass das Sinn macht, da sozusagen rauszukommen. Und da sind wir einfach beim Thema Teambuilding und beim Thema Lernbereitschaft. Das sind zwei einfach super wichtige Sachen. Und klar, natürlich auch Digitalisierung, weil es ist einfach so, wenn du halt im Jahr 1900 irgendwie gedacht hast, ich baue jetzt mal meine Postkutschen-Dings da aus, hätte das in die Hose gehen können, weil plötzlich irgendjemand anfing, da selbstfahrende Kutschen sozusagen zu bauen. Und das ist heute halt nicht anders. Also ich kann natürlich, kann ich mit Karteikarten immer noch arbeiten und wir sehen das ja oft auch in der Bestandsgruppe, da, wenn da Maklerunternehmen übernommen werden. Also wie viele Unternehmen noch mit Karteikarten arbeiten, also so wie ich auch angefangen habe. Ich war als Azubi immer der Arsch, der dann die 1000 Karteikarten sortieren musste und so, weißt du. Heute drückst du auf ein Knöpfchen, da sortiert er dir deine Karteikarten nach Vorname, nach Nachname, nach keine Ahnung was. So, und das aber auch zu nutzen und diese Geschichten halt, und da auch offen zu sein, zu sagen, okay, vielleicht macht es irgendwie Sinn, so ein Funnel aufzubauen. Ich kenne genug Leute, die werden sagen, oh, Funnel, so ein scheiß amerikanische Kacke wieder. Ja, da muss man sich ein deutsches Wort überlegen, irgendwie, dass die Leute das eher akzeptieren. Aber grundsätzlich zu sagen, also Coaches und das andere Mist ist alles scheiße und brauche ich nicht, ja, dann sag nur, verabschiede ich vom Marken, fertig. Ist einfach so.
Du hast gerade sehr schön, ja, wir haben schon ein paar Mal gesagt, dass die Branche ein Nachwuchsproblem hat. Einerseits ist die Branche überaltert, andererseits ein Nachwuchsproblem. Und du bist ja irgendwo so einer der Player am Markt, die dafür sorgen, dass diejenigen, die ein Nachwuchsproblem haben, keins mehr haben oder ja Mitarbeiter für die besorgst. Auf der anderen Seite gibt es ja auch anderen Menschen, sage ich mal, ganz, ganz andere Perspektiven und Chancen in der Branche, um tätig zu sein. Weil ich kenne super viele Leute, die glauben, dass du in dieser Branche nur entweder als Vertriebler tätig sein kannst, also halt auf selbstständige Basis oder wie auch immer, oder halt irgendwie als Innendienstler. Ne? Dass du halt irgendwie, was weiß ich, irgendwo bei einem großen Versicherer im Innendienst arbeitest. Jetzt hast du ja mir schon im Vorfeld zu diesem Gespräch gesagt, dass es so viele tolle Möglichkeiten in dieser Branche gibt, zu arbeiten, wo jeder seine Stärken und seine Fähigkeiten spielen kann. Willst du vielleicht einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wie man diese Branche, sage ich mal, vielleicht noch mal ein bisschen anders betrachten kann und was der Nachwuchs, der dieser Branche fehlt, vielleicht hier jetzt noch nicht sieht?
Also, du hattest vorhin mal, ging es mal um das Thema junge Leute, wo kommen die her? Und zum einen aus dem Strukturvertrieb. Ich glaube, dass viele junge Leute kommen in die Branche, weil sie einen familiären Versicherungsbackground haben. Das heißt, Papa oder Onkel oder wer immer macht Versicherungen und dann macht Sohnemann oder Tochtermann, guck mal, bei Patrick Hamacher, Guido Lehberg, die haben ihren den Laden vom Papa übernommen und dann halt auf ein anderes Level gehievt. So, da kann man natürlich auch froh sein, dass die Väter, sagen wir so, auch sagen, okay, Jungs, macht, was ihr für richtig haltet und krempelt den Laden, also marketingtechnisch oder auch vom Außenauftritt um. Ich sag mal, genau, also das funktioniert schon. Was wir, und also ich manchmal denke ich, wenn ich ein Jobinterview mache und den dann ausquetsche irgendwie zu dem Job, denke ich mir, was für ein geiler Job, den würde ich ja fast selber gerne machen. So, weil es einfach so ja,
viele. Nenn mal ein Beispiel, Jobs bitte. Nenn mal ein Beispiel. Was wäre so ein richtig geiler Job?
Ich kann dir, also sag mal so, also zum Beispiel das Telefonat, was wir heute hatten, gut, das wäre jetzt vielleicht nie was für mich, aber weil du sagtest, was gibt es alles so für Möglichkeiten? So, also, da geht es um betriebliche Altersvorsorge. Und da habe ich auch eine andere Stellenausschreibung gemacht vor, in dieser Woche glaube ich sogar. Das heißt also, die suchen BAV-Berater und zwar, die müssen keine Akquise machen, die müssen nichts machen, weil die Akquise läuft halt entweder online sozusagen oder über die Geschäftsleitung oder da gibt es extra Leute, die Akquise machen. Und du als BAV-Berater, du bekommst sozusagen einfach nur gesagt, du musst dann und dann und dann bei Firma Müller aufkreuzen. Da sind 100 Mitarbeiter, mit denen haben wir einen Rahmenvertrag geschlossen. Mach die fit. So, dann fährst du halt 3 Wochen lang von mir aus, also keine Ahnung, dazu zur Firma Müller, quatsch kurz mit der Personalabteilung, da gibt es einen Seminarraum, da werden dann Leute reingeschleust, 20 Leute in der Gruppe, denen wird erzählt, wie funktioniert das mit der BAV, so ganz grob. Und dann wird gesagt, wer hat Bock und wer Bock hat, das sind da vielleicht 18 Leute, da machen wir dann Einzelgespräche und so weiter. Das heißt, du bist wirklich ein BAV-Berater. Du bist wirklich jemand, der den, in, ich sag's mal, sozialpolitischen Auftrag, den wir in der Branche haben, den Begriff hat übrigens Christian Schwalb geprägt, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen, er ist ja der Gründer der Initiative Zukunft für Finanzberatung. Also das ist, da bin ich auch Mitgründer. Wir glauben einfach, dass die persönliche Finanzberatung, also von Auge zu Auge, kann auch digital Auge zu Auge sein, halt eine große Zukunft hat. Also wir glauben nicht, dass, vielleicht mal abgesehen von der PHV oder so, alles demnächst so subautomatisch läuft. So, und diese BAV-Beratung zum Beispiel ist interessant. Und dann gibt es halt in diesem Unternehmen BAV-Berater, also die, die beim Kunden beraten. Dann gibt es Projektleiter, die dieses ganze Zeug sozusagen organisieren. Die müssen natürlich auch ein bisschen Ahnung von Versicherung haben, aber eben auch Projekt, also Projektmanagement machen. Dann gibt es darüber die Leute, die halt ja die Firmen sozusagen ansprechen, anziehen und so weiter. Die geben dann weiter an die Projektleiter, die geben weiter und so. Also nur, das ist nur ein winziger Ausschnitt. Und dann hatte ich einen Kunden in Hamburg, die sind sozusagen deren Kunden, also es ist auch ein Versicherungsmakler, deren Kunden sind deutsche Versicherungsmakler, die Geschäft im Ausland machen. Das heißt also, du hast einen Kunden, der einen Gewerbekunden von mir aus in Deutschland und der macht plötzlich irgendwie in Uganda eine Zweigstelle auf oder ein Werk oder sonst irgendwas. So, dann weißt du als Versicherungsmakler, weißt natürlich jetzt nicht, sind die Gesetze da, wie ist die Sprache da, bla bla bla. Dann rufst du diese Leute an und die wickeln diesen ganzen Kram ab. Das heißt, die müssen Sprachen können, die müssen aber auch Ahnung von Versicherung haben, die müssen Gesetze können. Und das ist nur ein winziger Ausschnitt. Da gibt es so viele Spezialversicherungsmakler. Es gibt ja viele Makler, die sagen, ja, Schoki, alles Kacke und Finanzberater, dieser Ausdruck und so weiter. Wir sind Versicherungsvermittler und wir sind halt Makler und so weiter. Ja, als Spezialmakler, es gibt eben Leute, so wie Matthias Glesel, der eben spezialisiert ist auf Großveranstaltungen. Das heißt, wenn du irgendwie hier an der Fanmeile 1 Million Gäste erwartest, rufst du beim Glesel an und sagst, versichere mir das Ding. So, und dann ist er 3 Wochen nur damit beschäftigt, die Fanmeile ab und so weiter. So, das sind doch super geile, spannende Sachen. So, jetzt kann es natürlich nicht 100 Matthias Glesels in Deutschland geben, aber das geht ja auch im Kleinen, dass man einfach sagt, was ist mein, wo habe ich Bock drauf, auf wen stürze ich mich? Und dann überlege ich mir, wie kann ich das, also ich dachte, ich könnte stundenlang erzählen, wie viele geile Jobs da draußen sind, aber die kennt halt keiner. Weißt du, es gibt ja auch Kunden, rufen bei mir an, das ist eben so ein Spezialmakler, 20, 30 oder 130 Leute, habe ich von denen noch nie gehört. Aber die gibt es halt, aber sie sind völlig unsichtbar. Und die suchen halt Leute, ja, dann geht's halt los. Und da sind wir dann wieder beim Thema auch Social Media und Sichtbarkeit und so weiter. Das heißt, denen kann man im Grunde auch nur sagen, ja, ihr müsst auch mehr, also ich kann jetzt eine Jobstory machen, ich kann das Ding auch jetzt mal 3 Monate promoten und so weiter, aber eigentlich macht es viel mehr Sinn, eure Sichtbarkeit als Arbeitgeber halt zu erhöhen. Das geht nur mit sozialen Medien natürlich. Und eben, das Geile ist, früher habe ich mal gesagt, so Employer Branding braucht kein Mensch. Also so ein Zeug. Das sehe ich heute mittlerweile völlig anders. Aber das Schöne ist, wenn du heute zeigst, was du machst, zeigst einfach nur, was machst du in deinem Laden, dann sprichst du zum einen deine Kunden damit an, aber auch potenzielle Mitarbeiter. Und zwar mit demselben Beitrag. Du musst heute keine nicht zwei Beiträge machen, um mit Beitrag 1 den Kunden zu begeistern und mit Beitrag 2 einen möglicherweise zukünftigen Mitarbeiter, sondern du musst ja einfach nur, ich sag mal, so ein Social Media Tagebuch. Was machen wir den ganzen Tag? Mal Foto raushauen hier, Foto raushauen da. Und dann werden die alle automatisch auf dich aufmerksam. Und das machen halt die meisten jungen Leute. Klar, die sind auch aufgewachsen einfach mit der ständig eingeschalteten Kamera sozusagen. Fällt denen wahrscheinlich einfacher. Ja, aber so funktioniert es halt heute.
Ja, definitiv. Was ich hier jetzt mega cool finde, ist, also so wie du das beschreibst, kriege ich so das Gefühl, hey, wenn du die entsprechenden Erlaubnisse in unserer Branche hast, also 34D, F, C, I, meinetwegen noch ein 34H, wenn es irgendwie ein ganz spezieller Laden ist, dann dürftest du eigentlich niemals arbeitslos werden. Weil egal wie, egal wo, es gibt immer Leute, die irgendjemanden mit den Fähigkeiten, mit den Qualifikationen, mit diesen Dingen suchen. Liege ich da richtig mit meiner Einschätzung oder wie schaut es aus?
Es ist genau so. Ich sage zum Beispiel oft, es gibt, also ich sage mal so, die überwiegende Zahl der Vermittlerbetriebe, jetzt gehen wir nur in den Vertrieb, weil die Vermittlerbetriebe sind halt Einzelkämpfer oder hat vielleicht noch eine Assistentin oder so. So. Und diese, da wissen wir, wenn die nicht technologisch sozusagen gut aufgestellt sind, also ich sage mal so, da gibt es natürlich Leute, die auch als Einzelkämpfer, so Sven Nebenführ zum Beispiel, der halt alleine arbeitet, ich glaube sogar ohne Assistentin, der hat seinen Laden so digital aufgestellt, und arbeitet auch keine 80 Stunden die Woche, sondern der hat das Geschäftsmodell um sich herum sozusagen so aufgebaut, dass es wie die Faust für ihn aufs Auge passt. Und er ist halt auch spezialisiert auf Rechtsschutz, hilft ja und macht ja auch Beratung für Kollegen zum Beispiel, die eine schwierige Rechtsschutzfrage haben, klingt er sich da auch ein. Das heißt, das ist einfach so sein Ding. Das hat er sozusagen aufgebaut und das kann eigentlich jeder. Du musst eben, wie gesagt, lernbereit sein, du musst Bock haben, da was zu machen. Dann kannst du dein eigenes Unternehmen aufbauen. So, jetzt gibt es aber Leute, die haben keinen Bock auf ein eigenes Unternehmen oder auch viele dieser Einzelmakler, die sind ja selbstständig, aber haben Probleme mit Akquise oder Steuerberater und das ganze Unternehmenszeug, da haben die einfach keinen Bock drauf. Und dann sage ich zu dem, weißt du was, geh auf Google Maps, such dir den Ort, wo du arbeiten willst, schreib Versicherungsmakler, drück auf Enter und dann gucken wir, was passiert. So, dann werden dem ja Vermittlerbetriebe, also Versicherungsagenturen, wie das bei Google wahrscheinlich so heißt, angezeigt. So, dann sagt er, guck dir die an, geh auf die Webseite, guck mal auf Xing, LinkedIn, wo diese vielleicht auch sind, mach dir ein Bild von denen und dann bewirb dich doch da. Warum willst du dein Leben lang weiter deinen eigenen Laden irgendwie über Wasser halten, wenn es in deiner Nachbarschaft einen Laden gibt, der gerade wächst? Bei mir ruft dann der Arbeitgeber an und sagt, ja, wir haben hier umgestellt auf Digitalisierung, wir könnten theoretisch noch 10 Leute anbieten. Wäre für uns überhaupt technisch überhaupt kein Problem. So, dann denke ich immer, geil, gestern hat einer angerufen, der eigentlich genau da passen würde. So, und die beiden zusammenzubringen, dem einen zu sagen, der jetzt vielleicht seinen eigenen Laden nicht selbst komplett ummodeln will, aber einfach gerne Kunden berät, dem zu sagen, ja, dann geh doch dahin, arbeite doch mit einem anderen Betrieb, du musst dich da bist du wirklich nur der Kunden und so weiter. Also diese Geschichten zu sagen, also diese Konsolidierung, die wir haben werden, dass also die Vermittlerbetriebe von der Anzahl her abnehmen werden in Zukunft, das ist ja logisch, aber die Vermittlerbetriebe werden insgesamt größer, weil man technologisch einfach mehr Mitarbeiter sozusagen abbilden kann. Und das heißt aber nicht nur, dass man mehr Vertriebsleute anbindet, sondern du brauchst auch immer ein bisschen was an Backoffice. Das heißt also auch in den Stellen wachsen da automatisch mit. Und dann gibt es natürlich auch Stellen, die vor 20 oder 30 Jahren, die es in der Versicherungsbranche schon gar nicht gab. Also ich sag mal Social Media Manager. Das heißt also aus meiner Sicht ist ja manchmal, wenn ich so höre, irgendwie, ja, wir suchen irgendwie drei Vertriebsmitarbeiter, die sollen auch selbstständig angestellt werden. Und die müssen selber rennen und bla bla bla. So ein Scheiß höre ich natürlich auch noch manchmal. Da denke ich mir, weißt du was, nehm 100.000 in die Hand und stell einen Social-Media-Manager ein, und zwar einen guten. Nicht irgend so eine Pappnase, sondern stell irgendjemanden ein, der schon bewiesen hat, dass er was drauf hat. Und dann mach den ganzen Vertrieb noch über Social-Media und ein bisschen Digitalisierung. Da brauchst du keine drei Vermittler, die irgendwie Urlaub wollen, krank werden, genervt sind von irgendwas. So, da einfach zu sagen, ich weiß natürlich, ist mein Umsatz, der dann weg ist, wenn ich sage, ruf beim Zingler an und lass deinen Laden digitalisieren sozusagen. Aber letztendlich ist das die cleverere Wahl, zu sagen, ich gucke erstmal, was kann ich digital bei mir ändern. Und so wie die Biel-Brüder eben auch sagen, wir sind bei Blau Direkt und sparen 3 Indienstmitarbeiter. Ja, rechne mal aus, was 3 Indienstmitarbeiter kosten. Dann rechne mal aus, was Blau Direkt kostet. Also da muss man als Unternehmer nicht lange überlegen bei solchen Geschichten möglicherweise. Und ja, und also wie gesagt, Was es gibt, wenn man lernbereit ist und muss noch 20 oder 30 Jahre arbeiten, in Anführungszeichen, und sich heutzutage nicht mit Digitalisierung und diesen ganzen Geschichten und Schreiben beschäftigt und auch Angst davor hat, externe Dienstleister reinzuholen, wie zum Beispiel jemand, der schreibt oder so, oder Social Media. Wie gesagt, man muss ja vielleicht jetzt nicht einen Social Media Berater einstellen, wenn man eh alleine ist. Aber es gibt ja auch Leute, die das als Agentur anbieten und die einen dann begleiten und so weiter. Aber das muss man sich alles einfach mal angucken, mal anhören, auch mal austesten. Und dann funktioniert das halt ganz anders als in den guten alten 90ern.
Ja, jetzt bist du ja quasi der Ansprechpartner für diese Dinge, weil du hast ja mehrere Orte erschaffen, an denen die Leute sich sowas anschauen können. Also gerade Leute, die auf Jobsuche sind und Leute, die Jobs anbieten. Ich glaube, du hast auch zwei große Facebook-Gruppen, ne? Und die Möglichkeit hat, wo die Leute sich miteinander austauschen können und wo sie zueinander finden. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Also wo kann man sich, wenn man jetzt diesen Podcast hier gerade anhört, anschauen, wie man coole Jobs in der Branche findet oder wie man coole Leute für Jobs in der Branche findet? Oder vielleicht kann man auch dich direkt kontaktieren. Wie funktioniert das so? Gib doch mal bitte ein bisschen Einblick.
Also ich sag mal, am einfachsten ist natürlich, bei mir auf die Seite zu gehen, www.versicherungskarrieren.de, und da zu gucken, irgendwie macht es irgendwie Sinn, mit dem Sträubter was zu machen. Macht ja auch nicht immer vielleicht Sinn. Und ansonsten denke ich halt, wenn es wirklich darum geht, Nachwuchs zu finden, macht auch der Austausch in den Vermittlergruppen schon mal Sinn. Einfach mal da zu fragen, wie habt ihr das gemacht, wie macht ihr das? Auch wenn die Frage noch so doof ist oder so, egal, auch wenn die Frage schon zum 100. Mal gestellt ist, meine, es kommen ja auch immer junge Leute nach. Die haben dann auch mal diese Frage, die die alten Säcke vor 4 Jahren vielleicht in der Gruppe schon mal diskutiert haben oder so. Und deswegen, also da sehe ich schon eine sehr große auch Hilfsbereitschaft, da den Leuten zu sagen, ja, mach mal das, probier mal das, ruf mal den an und so weiter. Also das macht schon mal Sinn, sich generell mit Kollegen auszutauschen und nicht alleine nur rumzukrebeln. Und ja, also das ist eigentlich das, ja, das guckt euch an, was die jungen Kollegen machen. Ist einfach so. Also die jungen Erfolgreichen, gibt ja vielleicht auch junge Kollegen, die nicht erfolgreich sind, aber man sieht ja dann, und das Schöne ist ja, dass die erfolgreichen Kollegen ja auch von ihren Erfolgen erzählen. Das heißt also, wie früher war es ja immer so, wenn man Geld verdient hat oder so, ist ja heute in Deutschland auch so, ja, besser den Mund halten, weißt du, da kommt gleich wieder die Neiddebatte auf und so weiter. Aber wenn halt so Leute und manche Leute dann eben auch mit Umsätzen erzählen und man nicht, klar, ich kann natürlich auch viel erzählen, aber wenn der Tag lang ist, aber wenn man den einen oder anderen länger verfolgt auch, dann weiß man auch, da kann man den auch einschätzen und weiß ungefähr, ja, kommt wohl ungefähr hin, was der da so sagt. Auch die, weil die Leute schreiben auch über ihre Schwierigkeiten, die sie hatten. Also wie gesagt, auch zum Beispiel Patrick Werner, der sich als Versicherungsmakler für Bergsteiger zum Beispiel spezialisiert hat. Das muss man sich mal vorstellen, auf den Gedanken zu kommen, ich mache Versicherung, aber nur für Bergsteiger. Alle anderen können mich mal. So, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen. Aber der ist halt selber Bergsteiger. Und das heißt also, da ist es naheliegend zu sagen, mache ich so. Und der ist halt ja auch vom Vertrieb gewechselt und so weiter. Und der hat dann im Laufe des letzten Jahres auch immer wieder mal beschrieben, wie er sich auch gefühlsmäßig emotional beschrieben, wie war das, den Wechsel für ihn, auch die Zweifel, die er hatte, und ob das alles so funktioniert und so weiter. Ja, mittlerweile schreibt er halt, ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ich will nie wieder zurück. Und so ist es halt auch, wenn Basti Kunkel was erzählt oder wenn Patrick erzählt, wie ist das und so weiter. Und die ganzen jüngeren Kollegen, die einfach auch gerne erzählen, wie sie das gemacht haben. Und da können wir alten Säcke uns halt eben eine Menge von annehmen. Einfach nur zu sagen, ja, wir sind ja die, die lange in der Branche sind, wir haben ja die große Ahnung. Nee, wir haben nicht die große Ahnung.
Aber auf der anderen Seite können sich junge Leute wie jetzt ich und die du genannt hast, auch von den alten Säcken, in Anführungszeichen, wie du es gerade gesagt hast, ordentlich eine Scheibe abschneiden und was lernen. Weil manchmal ist es halt so, dass du Erfahrung einfach nicht austauschen kannst und auch nicht kompensieren kannst. Erfahrung hilft halt einfach in manchen Punkten. Und da sehe ich gerade die Facebook-Gruppen als wertvolles Werkzeug an. Gerade zum Beispiel deine Gruppe, wie heißt die, Versicherungsbestand? So, gerade wenn es auch Versicherungsbestand kaufen und verkaufen. Ich glaube, dass man dort mit einer einfachen Fragestellung viel, viel schneller und besser qualifizierte Antworten von Leuten, die Erfahrung darin haben, bekommt, als wenn man stundenlang danach googelt. Und das finde ich als Ergänzung in solchen Gruppen mega geil.
Also das ist gerade, und das ist eine Gruppe, wo aus meiner, also es ist eine der wichtigsten Gruppen aus meiner Sicht, weil sie auch auf die Zukunft ausgerichtet sind, auf Geschäftsmodelle. Ich meine, die hat zwar diesen komischen Namen, was kostet ein Versicherungsbestand, aber die Gruppe ist ja auch, die habe ich, glaube ich, 2013 oder so gegründet, als zum ersten Mal habe ich andauernd die Frage bekommen, Also da fingen die Leute halt plötzlich an, sich zu überlegen, kann ich nicht Versicherungsbestände kaufen? Gab es vorher auch, aber das wurde irgendwie, merkte man, viel mehr Leute haben Bock, einen Versicherungsbestand zu kaufen. Und dann bekam ich auch immer die Frage, ja, was kostet denn so ein Versicherungsbestand? Da habe ich immer gesagt, ich mache jetzt mal so eine Gruppe auf, dann können die Leute sich so austauschen. Mittlerweile geht es in dieser Gruppe natürlich nicht nur darum, sozusagen diese Preisfindung, sondern es geht einfach darum, wie kann ich mein Geschäftsmodell entwickeln? Wie kann ich mein Geschäftsmodell so auch verändern vielleicht, dass ich meinen Laden gut verkaufen kann? Oder wie muss ein Geschäftsmodell aussehen, wenn ich Interesse habe, einen Bestand zu kaufen, dass ich nicht den falschen Bestand kaufe, weil ich einfach nur kaufen will oder so? Und diese ganzen Geschichten, auch digital, wie stelle ich meinen Laden digital auf und so weiter, da sind ja dann auch Spezialisten unterwegs, Dirk Hengis, Peter Schmidt, Andreas Grimm, wie die alle heißen, die ja solche Leute auch begleiten bei diesen Käufen oder bei den Unternehmensänderungen sozusagen. Und die geben dann natürlich auch ihre Erfahrungsberichte so mit rein. Ja, oder Tino Starbuck zum Beispiel, den kennt ja wahrscheinlich jeder, der irgendwie mit dem Thema Bestandskauf so. Aber bei Tino ist halt so, Tino ist ja auch deswegen, und das sagt er ja auch selber, Tino ist ja deswegen so erfolgreich in dem Bereich, weil er die sozialen Medien nutzt. Er sagt, ohne Social Media und ohne diese Facebook-Gruppen wäre er nicht da, wo er heute wäre. Weil einfach er da so viele Leute kennengelernt hat. Und Tino ist halt ein gutes Beispiel. Tino schreibt und schreibt und schreibt, was er gemacht hat und so weiter, erzählt immer wieder, nennt ja auch oft mal Zahlen. Das heißt also, die Leute, die kennen ihn, also er kennt die nicht alle, wie bei mir, aber die sehen, der tickt so, der tickt so, der tickt so. Wenn ich meinen Bestand verkaufen will, ich glaube, ich rufe zuerst mal beim Tino an, weil ich glaube, da werde ich fair behandelt, der verarscht mich nicht und so weiter. Und so, und deswegen, da sind wir wieder beim Thema. Wenn die Leute dich sehen und wenn die sehen, wie du tickst, wie du drauf bist, dann rufen die dich an. Und das ist halt auch das, was die Älteren einfach von den Jüngeren lernen können. Aber du hast natürlich völlig recht, diese fachlichen Geschichten vielleicht auch und den einen oder anderen Kniff und vielleicht auch manchmal den einen oder anderen verkäuferischen Kniff, da kann sicherlich der eine oder andere junge Kollege noch lernen, was aber auch logisch ist, weil wenn du halt mit 23 anfängst, dich dafür zu interessieren, hast du natürlich einen anderen fachlichen Background als jemand, der da schon 20 Jahre drin ist. Aber deswegen ist ja aus meiner, das ist aber das Thema Apprenticeship, was wir vorhin hatten, wo halt einfach auch McKinsey sagt, die älteren Leute müssen die jüngeren Leute befruchten, aber die jüngeren Leute mit ihren Ideen auch die älteren. Und so schaukelt man sich langsam sozusagen nach oben. Nur zu sagen, ich bin der alte, weise Lehrer und ich sag, was zu tun ist und ihr Jüngen macht das dann und fertig, reicht nicht, sondern der alte Sack muss sich eben auch die Ideen der jungen Leute zumindest mal anhören. Also klar, ich habe auch 1000 Ideen und 998 davon sind scheiße, aber die anderen beiden, die sind gut. Aber wenn ich denen nicht erzähle, dann werden die nicht umgesetzt.
Und ja, sicherlich. Hans, ja. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die mir schon auf den Lippen brennt, seit ich weiß, dass wir zusammen eine Podcast-Episode aufnehmen werden. Nämlich die folgende. Jetzt stell dir mal vor, hier sind super viele Zuhörer aus unterschiedlichsten Strukturen und Maklerstati und unterschiedlichen Vertriebswegen. Und hin und wieder kommt es ja mal vor, dass jemand noch nicht so zu 100% seinen Weg in unserer Branche gefunden hat. Egal, ob es jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, der selbstständige Vermittler ist, der seinen Laden gerade so über Wasser hält, weil er keinen Spaß am Vertrieb hat oder an der Akquise, oder ob dies jemand mit einer anderen Herausforderung ist. Was wäre aus deiner Sicht als Experte in diesem Bereich der eine Tipp, wo du sagst, hey, so findest du deinen Weg in unserer Branche, weil das ist, genug Wege in unserer Branche gibt, glücklich zu werden, hast du ja vorhin schon ausführlich beschrieben. Aber wie findet man diesen einen Weg?
Du meinst jetzt jemand, der null Ahnung von Versicherung hat, warum soll er reinkommen? Oder meinst du
jemand, der schon in der Branche ist? Ne? Genau, sagen wir, egal ob er jetzt in einem Strukturvertrieb ist und er jetzt nicht besonders glücklich ist oder ob er als selbstständiger Makler sich versucht, aber jetzt nicht wirklich vorwärts kommt. Oder vielleicht auch jemand, der irgendwo bei einer Agentur angestellt ist, und sich fragt, ob vielleicht in der Selbstständigkeit was für ihn drin wäre, gibt ja unterschiedliche Konstellationen. Na? Und mir geht es darum, den Menschen, die jetzt an ihrer Stelle in ihrem Unternehmen nicht so glücklich sind, wie sie sein könnten, die darüber nachdenken, hey, ich würde vielleicht gerne mal was anderes machen. Passiert ja häufig, das habe ich häufig im Strukturvertrieb damals erlebt, dass die Leute einfach aufgehört haben und dann einfach irgendwas anderes gemacht haben, komplett die Branche verlassen haben. Aber das muss ja nicht sein, weil du hast es ja gesagt, in unserer Branche gibt es ja so viele spannende Möglichkeiten. Und was ich mich gefragt habe, ob du da vielleicht einen Tipp mitgeben kannst, ist, wie man seinen Weg in der Branche finden kann, ohne auf Gedeih und Verderb den einen Weg gehen zu müssen, den man mal angefangen hat.
Also, wenn mir jemand schreibt, Stolp, ich brauche mal irgendwie Luftveränderung, will was anderes machen und so weiter, also wenn mir Kandidaten ein Signal geben, dass sie den Job wechseln wollen, dann schreibe ich immer denselben Satz zurück. Und der heißt, wie sieht dein Traumjob aus und welche Regionen kommen für dich in Frage? Fragezeichen, MFG, warten. So, das ist eine zweiteilige Frage. Zum einen die Frage nach dem Traumjob, zum anderen die Frage nach der Region. Und Region ist vielleicht in digitalen Geschäftsmodellen nicht mehr so interessant, aber trotzdem eine wichtige Frage immer noch für die meisten. Weil es kann ja auch sein, dass der sagt, ich bin selbstständig und ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will im Innendienst. So, und da kommt dann die Region eben doch schon mit in Frage. Das heißt also, das Wichtigste für jemanden, der irgendwo sitzt und denkt, boah, ist nicht so das, was ich will, sich zu fragen, was ist mein Traumjob, wenn ich mir den backen könnte? Was würde ich am liebsten? Ich will in der Versicherungsbranche bleiben, weil, wie du gesagt hast, also mir tut es auch um jeden weh, der aus dem Baumarkt kommt, zum Strukturvertrieb geht, da irgendwie 3 oder 4 Jahre durchhält, also ja gezeigt hat, so ganz doof ist er nicht, ist er nicht nach 4 Wochen wieder abgehauen, sondern und der nach 4 Wochen an einem Punkt steht, wo er sagt irgendwie, ich weiß jetzt, irgendwie ist die Umgebung, die ich hier habe, ist nicht so dolle, ich glaube, ich gehe wieder in den Baumarkt. So, und den zu halten in der Branche, das ist auch meine Aufgabe, mir zu sagen, so, Junge, was ist denn wirklich, was, wenn du den Job machen könntest, was würdest du denn dann gerne machen? Und dann lass uns doch mal gucken, wo es das gibt, was du sozusagen gerne machen willst. So, natürlich gibt es nicht immer so, dass es wie die Faust aufs Auge passt, aber wenn eben einer zum Beispiel, und da gibt es halt Leute, die sagen, oh, weißt du, ich habe keinen Bock mehr alleine zu arbeiten, ich will in einem Team arbeiten. So, da kann man ja was überlegen. Oder der eine sagt, mein Chef geht mir immer auf den Sack hier, ich muss immer machen, was der will. Eigentlich habe ich Ideen, 1000 Ideen, die will ich alle lieber selber umsetzen. Matthias Schmidt, der plötzlich mal eben so aus der Lameng, wie wir früher gesagt haben, einen Vertrieb aufgebaut hat. So, das kann aber nicht jeder. Es gibt andere, die sagen, ja, ich würde gerne bei Matthias Schmidt sozusagen vielleicht ein BAV-Spezi sein. Ich will gerne dann das Netzwerk beraten als BAV-Spezi, will aber selber kein Vermittler sein. So, das geht halt auch. Dass wenn jemand, und deswegen die Frage ist, die grundsätzliche Frage ist, bin ich eher so unternehmerisch veranlagt? Also habe ich Bock, dieses ganze Scheiß auch zu organisieren? Oder bin ich eher so der gerne beim Kunden sitzt? Und das ist ja das Problem. Wir haben eben sehr viele, ja, wie gesagt, selbstständige Kundenberater, die sitzen gerne beim Kunden, aber alles andere kriegen sie halt nicht hin. Nicht, weil sie zu doof sind oder so, vielleicht manchmal auch, aber weil es also einfach nicht deren Ding. Wenn die jemanden hätten, der das alles übernimmt, dann hätten die ein schönes Leben. Und da einfach zu sagen, was ist mein Traumjob, was wäre eigentlich, was würde ich gerne machen wollen, da gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich will das ganze unternehmerische Zeug abgeben. Ich habe zum Beispiel mal einen, der suchte MLP, suchte jemanden, haben wir auch eine Jobstory gemacht und dann habe ich gesagt, ja, was wäre denn so einer, nennen wir mal so ein Beispiel von den Leuten, die ihr da eingestellt habt, das letzte Mal, der so ein Top-Kandidat wäre. Dann nannte der mir sofort einen Namen. Ich sage, okay, ich spreche nicht mit dir, sondern ich spreche mit diesem Typen. Und den habe ich zum Beispiel gefragt, warum bist du, der ist von MLP gewechselt zu einem anderen Vertrieb und dann von diesem Vertrieb wieder zurück zu MLP nach 3 Jahren. Und da habe ich ihm gesagt, sag mal, warum bist du nicht gleich Makler geworden? Weil bist du völlig unabhängig und so weiter. Sagt er, Makler müsste ich doch bescheuert sein, wenn ich diesen ganzen Scheiß, den die Versicherungsmakler alle selber machen müsste, auch noch selber machen will. Ich will beim Kunden sitzen und Geld verdienen und Kunden beraten. Und ich brauche irgendjemanden, der mir diesen ganzen Marketing-Scheiß, Produktauswahl-Scheiß, den ganzen Mist, am besten noch Digitalisierung, der mir das alles abnimmt. Ja, das machen die Vertriebe zum Beispiel. Das heißt also, ein Tim Wolf, den kannst du jeden Tag 3-mal anrufen und den Bestand von der Allianz anbieten, der wird immer sagen, ja, leck mich, also ich bleibe hier, wo ich bin, weil für den ist das perfekt. Weißt du, für andere, vielleicht für dich, wo du sagst, ja, Vertrieb war ganz gut und als gute Schule, das sagen ja eigentlich alle, die da weggehen, Schule war eigentlich ganz gut, aber haben vielleicht andere Vorstellungen. Weißt du, wollen vielleicht mehr selber Marketing machen, mehr selber, also breite Produktauswahl haben und diese Möglichkeiten sind alle da. Es gibt auch Leute, die wechseln von der klassischen Ausschließlichkeit in einen Strukturvertrieb. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch gesehen. Also es gibt es ja auch. Und alle 3 Vertriebswege, wenn wir nur beim Vertrieb bleiben, die haben ihre Berechtigung. Ich muss mir halt überlegen, was will ich eigentlich machen? Wenn ich mich spezialisieren will auf irgendwas, dann macht es wahrscheinlich Sinn, Versicherungsmakler zu werden oder Spezi in einer Agentur oder in einem Maklerbetrieb oder bei einem Versicherer. Wenn ich so Privatkunden Rundumschlag machen will, dann ist die DVAG vielleicht gar nicht so doof, um es mal so zu sagen, oder ein anderer Vertrieb, wo einfach alles sich um den Vertrieb schart und der Vertrieb so sehr unterstützt wird, dass du halt im Grunde ja nur beim Kunden sitzen musst und ich sag mal, diese Herangehensweise mit der Analyse, Ziele und Wünsche und so weiter, also ich sag mal, warum macht das nicht auch ein Versicherungsmakler? Also mancher Versicherungsmakler, der sich auf Privatkunden stürzt, kann ja auch mit einer Analyse im Grunde, also wir nennen in dem Maklernetz Vollmandat, so, aber man kann da viel stringenter sozusagen rangehen und das machen. Da kann man auch als Einzelmakler im Privatkundengeschäft sehr erfolgreich sein.
Mit Sicherheit, das ist ja auch das, was ich in diesem Podcast die ganze Zeit sage, weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass die Vorstellungen davon, wie ein Strukturvertrieb arbeitet und wie ein Makler arbeitet, einfach komplett falsch sind. Also es ist nun mal nicht so, dass man im Strukturvertrieb einfach alles gestellt bekommt und nichts mehr machen muss und nur noch beim Kunden sitzt und abberaten muss. Das ist nicht der Fall, auch bei einer MLP nicht. Genauso ist es auch nicht so, dass ein Makler keine Analyse macht und sie nicht machen kann. Ja, und ich persönlich finde hier ist ganz, ganz wichtig, das Ganze einfach mal auf Fakten zu checken, zu prüfen, wie schaut es denn tatsächlich aus und dann sich einen Weg auszusuchen, der zu einem selber wirklich passt. Und ich glaube, da bist du auch ein guter Ansprechpartner dafür. Ne? Wie kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt sagt, okay, ich würde mich gerne neu orientieren? Schreibt man dir eine Nachricht auf Facebook oder ruft man dich an oder eine E-Mail oder was ist der favorisierte Weg, Hans?
Ich bin überall. Gibt einen bei Google, Hans Stäub, fertig. Da gibt es so viele Wege. Oder bei Facebook, bei Xing, bei LinkedIn, bei Instagram. Gibt es einfach irgendwo meinen Namen ein und dann findest du mich schon.
Ja, und dann bist du auch, du beißt nicht zurück und dann bist du freundlich und dich kann man auch einfach mal so anschreiben und sagen, hey, ich habe hier folgende Überlegungen, kannst du mir da vielleicht helfen?
Ja, natürlich, klar. Also ich will ja auch wissen, mich interessiert, auch wenn ich immer sage, ich biete ja eigentlich keine Dienstleistungen für sozusagen Jobsuche an, sondern meine Kunden sind ja die Unternehmen, die halt die Ausschreibung machen. Aber natürlich höre ich auch mal gerne, wenn halt ein Kandidat anruft und sagt, ja, ich stehe da und da, mach da und da. Also einfach, um auch mal die andere Seite nochmal zu sehen. Also für mich, das ist jetzt nichts, dass ich irgendwie jeden Tag 10 Stunden mit Kandidaten telefonieren kann. Das geht natürlich nicht. Aber die sich sozusagen zu mir verirren, denen sage ich nicht immer, du bist kein Arbeitgeber, such dir einen anderen oder so. Sondern natürlich kann da jeder Menge auch mal quatschen oder eine E-Mail schicken und 2, 3 Fragen stellen oder so. Das ist aber da, gehört dazu.
Ja, sicherlich. Also Leute, hier nochmal ein Aufruf von mir, wenn ihr euch einfach mal einen Überblick darüber verschaffen wollt, was es denn in unserer Branche alles gibt und welche Möglichkeiten es gibt und vielleicht auf dem Weg, auf dem ihr jetzt gerade seid, nicht ganz so zufrieden seid, ruft doch einfach mal beim Hans Stäub durch oder schreibt ihm eine Nachricht oder wie auch immer. Ich werde hier auf jeden Fall auch alle Kontaktwege von Website über Facebook, über LinkedIn, Xing, alles, was er zur Verfügung stellt oder was du zur Verfügung stellst, Hans, werde ich einfach in die Shownotes packen und dann kriegt man das schon hin, dass man da irgendwie eine Connection schafft und eine Verbindung zu dir. Ich persönlich für meinen Teil, Hans, möchte mich vielmals für deinen Erfahrungsaustausch hier bedanken. Vielen, vielen Dank für die Einsichten, insbesondere in die Social-Media-Welt eines, darf man dich Recruiter nennen? Ja, ne?
Ja.
Ja, eines Recruiters und vor allem auch für den, wie soll ich sagen, den Einblick in die Vergangenheit, wie es damals war und wie es heute ist. Dankeschön.
Damals in der Steinzeit. Ja, ich sag dir danke, Ruslan, für die Einladung, für das nette Gespräch. Und wünsche dir natürlich auch für die zukünftigen Podcast-Folgen tolle Gäste und mach weiter so.
Ja, ist. Vielleicht irgendwann mal noch eine konkretere zweite Episode, vielleicht mal darüber sprechen, wie man, ich weiß nicht, Content auf Social Media produziert oder wie man Leute findet. Mal gucken, wie die Zuhörer das Ganze finden. Also schreibt mir, wie ihr es fandet, gebt mir ein Feedback gerne auf Instagram und wenn ihr die Episode gut fandet, dann kriegt man den Hans vielleicht dazu überredet, nochmal bei uns als Gast aufzutreten.
Ja, kriegen wir hin.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.